Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Dorothee Holz herzlich willkommen zu Wirtschaft und Gesellschaft. Streik und kein Ende an den Bahnhöfen, herrscht gähnende Leere und ungewöhnliche Ruhe am Himmel über Frankfurt und anderen Städten. Die Streikwelle trifft Pendler und Reisende in diesen Tagen besonders hart und es könnte noch schlimmer werden. Die Bahn ist kein zuverlässiges Verkehrsmittel mehr, das sagt der Chef der Lokführergewerkschaft Weselski. Aber immerhin ist die Bahn das frauenfreundlichste Unternehmen in diesem Land. Zum Weltfrauentag gleich ein Gespräch mit der ersten und lange Zeit einzigen deutschen Chefvolkswirtin. Und es geht in dieser Sendung um Zinsen, Leitzinsen, Spar- und Bauzinsen. Die Europäische Zentralbank hat heute getagt. Was ein Streik ist, das weiß jeder. Was ein Wellenstreik ist, das werden wir erst in den nächsten Tagen und Wochen erfahren. Seit heute Nacht geht bei der Bahn fast nichts mehr. Die Lokführer sind 35 Stunden im Ausstand. Immerhin waren die Fahrgäste darauf vorbereitet. Das soll sich aber ändern. Danach wird in Wellen gestreikt. Wann, wo, wie lange? Alles offen. Der Unmut auch in der Politik nimmt zu. Dieter Nürnberger fasst den Streiktag zusammen.
Es muss sich langsam darauf einlassen stattfinden, dass irgendwo eine gemeinsame Position gefunden wird und dass jeder irgendwo Abstriche machen muss.
Diese Reisende am Berliner Hauptbahnhof dürfte Millionen von Bahnkunden inzwischen aus dem Herzen sprechen. Sie fordert beide Kontrahenten in der aktuellen Tarifauseinandersetzung bei der Deutschen Bahn AG zu mehr Kompromissfähigkeit auf. Noch bis morgen Mittag, 13 Uhr, soll der Ausstand andauern. Und bis dahin komme es zu massiven Einschränkungen im Schienenverkehr, so die Bahn AG. Es gelte ein Notfahrplan, wonach im Fernverkehr nur etwa jede fünfte Verbindung gefahren werden könne. Im Regionalverkehr wohl noch etwas weniger. Es ist bereits der fünfte Streik der Lokführergewerkschaft. GDL-Chef Klaus Weselski verteidigte am Morgen im Deutschlandfunk die erneute Arbeitsniederlegung als unausweichlich. Zwar habe es durch externe Vermittlung der beiden CDU-Politiker Daniel Günther und Thomas de Maizière in der vergangenen Woche einen Kompromissvorschlag gegeben, die Arbeitszeit ab 2028 von derzeit 38 auf 36 Stunden zu reduzieren, doch sei dies nicht allein ausschlaggebend. Es gehe auch um andere Punkte im Tarifstreit.
30 Monate Laufzeit, die Flexibilisierung von Cargo-Lokführung, der Wegfall von zwei Wahlmodellen. Alles Elemente, die wir klar und deutlich zurückgewiesen haben. Deswegen ist das Moderatorenpapier eben nicht Wirklichkeit geworden.
Anfang der Woche hatte Weselski das Kompromisspapier falsch dargestellt und dafür heftige Kritik geerntet. Heute warf er der Bahn AG vor, die hierin vorgeschlagene Arbeitszeitreduzierung um 2 Stunden bei vollem Lohnausgleich selbst nicht zu wollen. Dem widersprach Bahnsprecher Achim Staus am Morgen im Berliner Hauptbahnhof.
Wir wären mitgegangen, wir hätten das gemacht. Aber die GDL beharrt auf diesen 35 Stunden und hat jetzt Streiks angekündigt, die völlig überzogen sind.
Seit gestern Abend wird bereits der Schienengüterverkehr bestreikt. Laut arbeitgebernahem Institut der deutschen Wirtschaft könne ein Streiktag bei der Bahn bis zu 100 Millionen Euro an Wirtschaftsleistung kosten. Weshalb auch Clemens Fußt, Wirtschaftsökonom und Leiter des Münchner IFO-Instituts, vor weiteren Folgen warnt. Er äußerte sich am Morgen im ZDF.
Ich fürchte, es ist ein zusätzlicher Dämpfer in einer sowieso schon schlechten Konjunktur. Die Wirtschaft wird ja wohl stagnieren dieses Jahr. Und wenn so etwas dazukommt, dann fehlen ja plötzlich in den Wertschöpfungsketten Teile, die nicht geliefert werden können. Also das ist eine zusätzliche Belastung, die wir eigentlich nicht gebrauchen können.
Weiter geht auch die Diskussion, ob die Politik stärker in den Tarifkonflikt eingreifen sollte. Forderungen diesbezüglich kommen vor allem aus der CDU. Es fehle an gesetzlichen Regelungen, besonders für kritische Infrastruktur. Doch Bundesverkehrsminister Volker Wissing, FDP, lehnte dies bereits gestern Abend in der ARD ab. Die Bahn sei zwar ein Konzern im Besitz des Bundes.
Aber klar ist auch, dass sie ein Unternehmen am Markt ist und als solches muss die Bahn als Tarifpartei verhandeln und nicht die Bundesregierung. Diese Dinge dürfen nicht vermischt werden. Das hätte massive Auswirkungen auch auf künftige Tarifkonflikte.
Tarifliche oder auch politische Lösungsansätze im gegenwärtigen Konflikt zwischen der Lokführergewerkschaft und der Deutschen Bahn AG sind somit nicht auszumachen. Und die Lage könnte sich noch verschärfen, denn die GDL will mögliche weitere Streiks nicht mehr, wie bisher, mindestens 48 Stunden vorher ankündigen.
Dieter Nürnberger berichtete, einen Grund zum Feiern hat die Bahn immerhin. Die Bahn hat ihren Titel als frauenfreundlichstes Unternehmen des Jahres verteidigt. Der Anteil weiblicher Führungskräfte nähert sich der 30%-Marke. Bei Banken sind es deutlich weniger. Gertrud Traut ist Chefvolkswirtin der Landesbank Hessen-Thüringen, der Hela Bar. Als sie anfing, war sie die einzige Chefvolkswirtin in Deutschland, blieb es auch lange Zeit. Darüber reden wir gleich. Hallo Frau Traut. Frau Traut, ich möchte mit Ihnen zunächst noch auf die Streiks schauen. Was bedeutet das denn für die deutsche Wirtschaft gegenwärtig?
Die Zahlen wurden ja schon genannt, die Berechnungen von bis zu 100 Millionen Euro Kosten am Tag. Das sind Schätzungen und deswegen weiß man es auch nicht so genau. Man hat die Kosten, die die Bahn dadurch hat, aber man hat natürlich auch Kosten, weil die Unternehmen ihre Vorprodukte und auch die Endprodukte vielleicht nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort haben. Und wenn die Leute nicht mehr von A nach B fahren, können das Reisen wegfallen, Umsätze an den Bahnhöfen wegfallen. Und das sind die Schätzungen, die wir bislang haben. Ich denke, die Kosten mit einem angekündigten Streik, die halten sich noch in Grenzen. Da können sich die Unternehmen oder auch die Reisenden vorbereiten. Aber wenn die Streiks unangekündigt kommen, kann man sich einfach vorstellen, was das für ein Chaos produziert. Und meines Erachtens fängt es an, auch ein Reputationsschaden für die Verlässlichkeit von Deutschland zu sein. Deutsche Produkte und die konjunkturelle Situation ist derzeit sowieso schon schlecht und wir gelten schon als der kranke Mann Europas. Übrigens interessant in dem Kontext, was Sie eben gesagt haben. Und wenn dann eine Wirtschaft nicht mehr als verlässlich gilt, das ist ein großer Schaden.
Das ist ein großer Schaden. Das Thema beenden wir damit an dieser Stelle oder zumindest vorerst. Wir blicken nämlich jetzt auf Ihre Karriere. Seit 2005 sind Sie Hela Bar Chefvolkswirtin, waren damals die einzige Frau weit und breit. Wie hat sich das in diesem Männerclub angefühlt?
Ich war das gewohnt, weil mit Studium Volkswirtschaftslehre und Wahlfach Ökonometrie war ich als Frau unterrepräsentiert im Studium insgesamt und im Wahlfach Ökonometrie die Einzige. Also ich war gewohnt, allein unter Männern zu sein und der Wechsel dann in die echte Welt war dann eigentlich einfach eine Fortsetzung von dem, was ich kannte.
Wie haben Sie sich durchgesetzt mit harten Ellbogen?
Kompetenz?
Natürlich. Gut. Sehen Sie sich als Vorbild?
Also das ist ja etwas, was ich nicht beurteilen kann. Aber ich halte es für wichtig. Und jetzt sind wir auch schon 2 in Prozent Veränderungsraten, heißt das eine Steigerungsrate um 100%. Also es kommt auch manchmal auf die Darstellung drauf an. Also wenn sowohl ich als auch jetzt meine Kollegin bei der KfW nach außen signalisieren, auch für junge Mädchen, junge Frauen, Wirtschaft ist auch ein Thema für Frauen und da gibt es erfolgreiche Frauen, dann würde ich mich als Vorbild auch zur Verfügung stellen.
Frauen sind auf jeden Fall ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor. Es gibt gerade eine Studie von McKinsey. Danach sind Firmen mit mehr Frauen in Führungspositionen weltweit überdurchschnittlich profitabel. Wie kommt das?
Naja, man kann, also ich kenne jetzt diese aktuelle Studie nicht, aber im Ergebnis muss man sich halt fragen, wie kommt das dahin? Und es könnte einerseits sein, dass die Unternehmen, die sagen, ich möchte mehr Vielfalt haben, auch mehr Frauen haben. Das könnten innovativere Unternehmen sein, die sagen, wir machen nicht einfach so weiter wie immer. Wir machen auch mal was Neues, wir wagen etwas. Und dann wäre die Grundhaltung, die offenere Haltung der Indikator. Und es würde sich im Anteil der Frauen widerspiegeln, wäre aber eine viel größere Veränderung. Was manchmal in der Vergangenheit auch schon festzustellen war, wenn ein Laden richtig gegen die Wand gefahren war und Männer sich nicht mehr die Hände schmutzig machen wollten, dann sind die Frauen eingestiegen und haben zur Erholung beigetragen. Und dann sind natürlich, wenn man ganz unten ist, die Erholungschancen auch relativ gut. Und dazu haben dann die Frauen beigetragen, weil die Männer den Mut nicht mehr hatten. Also das sind Studien. Man weiß nie so genau, was Kausalität und Korrelation ist. Aber meines Erachtens ist das jetzt auch keine schlechte Entwicklung.
Also die Retterinnen in der Not, die Frauen. Aber Sie haben von Vielfalt gesprochen. Das geht natürlich noch weiter. Die Mischung macht's. Das soll das eigentliche Erfolgsgeheimnis sein. Diversity, das große Stichwort. Aber in Deutschland sind die Karten Ihrer Meinung nach gar nicht so gut gemischt.
Ja, ich finde, das Kriterium Geschlecht allein in den Mittelpunkt zu stellen, ist viel zu kurz gesprungen. Also es geht auch für den Erfolg von einer Gesellschaft auch darum, dass alle gleiche Startchancen haben. Und da haben wir in Deutschland wirklich Defizite, nämlich der soziale Aufstieg gelingt in Deutschland extrem schlecht. Und dann kann es passieren, dass auch die Führungskräfte immer wieder aus der gleichen Kohorte rekrutiert werden. Und früher waren es nur Männer aus der gleichen Kohorte. Jetzt kommen aus dem gleichen sozialen Netzwerk auch noch die Frauen dazu. Und ein Großteil unseres Potenzials wird nicht genutzt. Und sehr häufig ist das schon so, dass in der Schule die sozial Schwächeren abgehängt werden, obwohl sie nicht leistungsschwächer sind.
Ist das schlecht fürs Wachstum?
Das ist extrem schlecht fürs Wachstum, denn die Köpfe sind unsere Rohstoffe und die sogenannten Produktionsfaktoren ist Arbeit, Kapital und technischer Fortschritt. Also man braucht die Menschen, man braucht das Geld und man braucht die Innovationen. Und dann merkt man, man braucht auch die Menschen und das Geld für die Innovationen. Mhm. Und wenn man nicht die besten Köpfe nach oben zieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit für einen großen technischen Fortschritt auch geringer.
Das war Gertrud Traute. Wenn man natürlich auch nicht die ganz kompetenten Frauen nach oben zieht, wäre das ein Manko. Vielen Dank.
Gern geschehen.
Und wir gehen zum nächsten Thema. Man kann es nämlich eine echte Ohrfeige nennen. Der Bundesrechnungshof hat der Bundesregierung im Zusammenhang mit der Energiewende ein sehr schlechtes Zeugnis ausgestellt. Die Maßnahmen zur Energiewende seien ungenügend. Die Energieziele, der Wirtschaftsstandort und sogar die Versorgung seien gefährdet. Die Kritik richtet sich an den Wirtschaftsminister und an die Umweltministerin. Sebastian Tittelbach berichtet.
Drei Ziele nennt der Bundesrechnungshof für die Stromversorgung in Deutschland. Sie müsse sicher, bezahlbar und umweltverträglich sein. An diesen Kriterien hat der Bundesrechnungshof die Energiewende gemessen. Das Ergebnis nennt Rechnungshofpräsident Kai Scheller ernüchternd. Die Bundesregierung sei im Verzug.
Im Verzug beim Ausbau der erneuerbaren Energien, im Verzug bei Ausbau der Stromnetze sowie beim Aufbau von notwendiger Backup-Kapazität. Hinzu kommen Wissenslücken über die Umweltwirkungen der Transformation und kein Konzept gegen hohe Strompreise.
Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Bonner Rechnungsprüfer zur Energiewende äußern. Schon 2021 warfen sie der Bundesregierung vor, dieses Großprojekt unzureichend zu steuern. Nun habe der Krieg in der Ukraine weitere Herausforderungen der deutschen Energieversorgung offenbart. Auf knapp 60 Seiten listet der Sonderbericht Probleme und Versäumnisse auf. Für eine sichere Stromversorgung fehle es an Reservekraftwerken, die einspringen, wenn es an Sonnen- und Windenergie fehlt. Beim Ausbau der Stromnetze liege Deutschland ganze 7 Jahre und 6.000 Kilometer hinter den Plänen zurück. Gleichzeitig handle die Bundesregierung so, als liefe die Energiewende rund.
Für die Versorgungssicherheit unterstellt das Monitoring, dass alle ambitionierten Ziele rechtzeitig erreicht werden, also den sogenannten Best Case. Der Best Case ist sehr unwahrscheinlich und er ist wirklichkeitsfremd.
Der Bundesrechnungshof sieht eine beunruhigende Entwicklung. Die Atomkraftwerke sind abgeschaltet, der Kohleausstieg ist beschlossen und der Strombedarf steigt stark. Von 2021 bis 2030 um ein Drittel. Gleichzeitig aber kommt Deutschland etwa beim Ausbau der Windkraft an Land nicht hinterher. 2023 wurden die hochgesteckten Ziele von 13 Gigawatt nur zu 50% erreicht.
Um den Zielpfad wirklich zu erreichen, müsste sie damit im Jahr 2024, also in diesem Jahr, 16,46 Gigawatt vergeben. Und das ist in keiner Weise realistisch.
Inzwischen halten die Bonner Rechnungsprüfer den für 2030 geplanten Kohleausstieg für fraglich. Ein Großteil der Kritik richtet sich an das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck. Aber auch das Bundesumweltministerium von Steffi Lemke müsse nachbessern. Es fehle an Daten, welche Auswirkungen die Energiewende für Umwelt und Natur habe, um mögliche Gefahren früh zu erkennen. In einer Stellungnahme erklärt das Umweltministerium, dass es auch ohne ein Monitoring die Umweltverträglichkeit der Energiewende einordnen könne. Das Bundeswirtschaftsministerium räumt ein, beim Ausbau der erneuerbaren Energien und der Trassen nicht im Plan zu liegen. Allerdings sei die Stromversorgung in Deutschland auch nach einem Kohleausstieg sicher. Aus Sicht von Rechnungshofpräsident Kai Scheller steht viel auf dem Spiel.
Die sichere Versorgung ist in Gefahr. Strom ist teuer und Umweltwirkungen kann die Bundesregierung nicht umfassend bewerten. So gefährdet die Regierung die Akzeptanz der Energiewende in der Bevölkerung, den Wirtschaftsstandort Deutschland sowie das Erreichen der Klimaschutzziele.
Der Präsident des Bundesrechnungshofs Kai Scheller im Bericht von Sebastian Tittelbach, der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, wirft wiederum dem Bundesrechnungshof vor, mit seiner Kritik übers Ziel hinauszuschießen. Ein Dominostein nach dem anderen ist schon im einstigen Signa-Imperium gefallen. Jetzt hat es auch René Benko erwischt. Von einem der reichsten Menschen in Österreich wurde er zum Pleitegeier. Der Signa-Gründer hat sich selbst als zahlungsunfähig erklärt, und zwar als Unternehmer. In den kommenden Tagen soll über den Antrag entschieden werden. Aus Wien, Wolfgang Fichtel.
Er hat, wie erwartet, einen Insolvenzantrag einreichen lassen beim Landesgericht Innsbruck. Allerdings noch nicht als Privatmann, sondern ausdrücklich als Unternehmer René Benko, wie das Gericht bestätigt. Rechtlich ein Unterschied, praktisch vermutlich eher weniger, weil Benko als Einzelunternehmer haftet mit seinem ganzen Vermögen. Wobei es auch hier, ähnlich wie schon bei der Signa Holding, um einen Eigenantrag Benkos auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens geht. Benko wurde also selbst aktiv und kommt damit einer Entscheidung des Insolvenzrichters des Landesgerichts in Innsbruck knapp zuvor. Die war für heute erwartet worden. Im Kern geht es darum, wie flüssig der als Immobilienmilliardär bekannt gewordene Unternehmer Benko wirklich noch ist. Ob er zum Beispiel mögliche Steuerschulden an das Finanzamt Innsbruck begleichen kann oder auch, ob er seine gegebene Verpflichtung, weitere Millionen Euro eigenes Geld in das Sanierungsverfahren der Signa Holding einzubringen, erfüllen kann. Ins Rollen kam die Sache, die sich direkt gegen Benko und nicht nur gegen seine Holding richtet, weil die österreichische Finanzprokuratur als Anwältin der Republik Österreich vor ein paar Wochen von sich aus einen Insolvenzantrag gegen René Benko eingebracht hat beim Landesgericht Innsbruck. Innsbruck gilt als Wohnort und Steuerstandort Benkos. Weil René Benko jetzt selbst den Antrag gestellt hat, kann er vielleicht noch wählen, wie das Verfahren abgewickelt werden soll. Sanierung in Eigenverwaltung, wie bei der Signa, mit der theoretischen Möglichkeit einer Sanierung aus eigener Kraft oder ohne Eigenverwaltung oder ein Konkursverfahren. Entscheidend ist aber zunächst, wie der Insolvenzrichter in Innsbruck die Sache sieht. Er prüft jetzt erstmal, ob das Gericht Benkos Antrag so annimmt oder nicht.
Wenn die Europäische Zentralbank über die Leitzinsen berät, dann betrifft uns das alle, denn davon hängen auch Spar- und Kreditzinsen ab. Die EZB hat lange gezögert, dann aber aufs Gaspedal getreten, hat die Leitzinsen 10-mal hintereinander hochgeschraubt auf 4,5%. Die Inflationsrate ist inzwischen gesunken, aber noch trauen sich die Währungshüter nicht, die Kehrtwende einzuläuten. Mischa Erhardt.
Die Inflation im Euroraum hat sich seit Jahresbeginn in die richtige Richtung bewegt, stellt die Europäische Zentralbank fest. Und das dürfte auch in den kommenden Monaten so weitergehen.
In the latest ECB staff projections, inflation has been revised down. which mainly reflects a lower contribution from energy prices.
Von den jüngsten Prognosen der EZB ist die Inflation für dieses Jahr nach unten korrigiert worden, vor allem wegen fallender Energiepreise, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde nach der Zinssitzung in Frankfurt. Dennoch lässt die Zentralbank die Zinsen wie erwartet unverändert. Zum einen, weil die Kerninflation, aus der die schwankenden Energie- und Nahrungsmittelpreise herausgerechnet sind, noch bei über 3% liegt und damit weit entfernt vom 2%-Ziel der Europäischen Zentralbank. Zum anderen, weil hohe Tarifabschlüsse ebenfalls die Inflation hochhalten können. Die Binneninflation wird weitgehend von den Dienstleistungen bestimmt, die meist arbeitsintensiv sind und daher sehr empfindlich auf die Lohnentwicklung reagieren. Um die Auswirkungen unter anderem von Lohnsteigerungen auf die Inflation abschätzen zu können, will die EZB mehr ökonomische Daten zur Verfügung haben, die erst noch kommen. Auch daher die abwartende Haltung bei den Zinsen.
We clearly need more evidence, more data.
Die EZB brauche mehr Beweise und Daten. In der kommenden April-Sitzung werde man ein wenig mehr wissen, viel mehr dagegen im Juni, so EZB-Präsidentin Christine Lagarde.
We will know a little more in April, but we will know a lot more in June.
Nachdem die EZB zu spät die Zinsen angehoben hatte, will sie nun nicht den Fehler machen, die Zinsen zu schnell wieder zu senken, weil das ihre Glaubwürdigkeit beschädigen würde. An den Finanzmärkten indes rechnet man bereits mit einer Zinswende. Zum einen ist das an den Aktienmärkten in Europa abzulesen, die auf neue Rekorde geklettert sind. Zum anderen haben sich auch Kreditzinsen bereits von ihren Hochständen der vergangenen Monate ein wenig entfernt.
Wir sind das erste Mal seit dem Sommer letzten Jahres wieder unter der Marke von 7%. Damit sind die Zinsen immer noch auf hohem Niveau, aber jetzt zum ersten Mal auch so deutlich rückläufig, dass es vielleicht der Anfang von einer auch spürbareren Erholung sein kann. Und das bedeutet, Geldleihen wird wieder günstiger.
Sagt Ralf Wefer vom Vergleichsportal Verivox. Und Banken rechnen laut Umfragen des Vergleichsportals mit weiter sinkenden Zinsen in naher Zukunft. Auch bei Baufinanzierungen sind die Zinsen wieder etwas gesunken, was ein Hoffnungsschimmer für die kriselnde Baubranche ist. Auf der anderen Seite würden sinkende Zinsen auch bedeuten, dass Sparerinnen und Sparer weniger Zinsen für ihr Geld auf der hohen Kante bekommen. Schon jetzt zeigt sich nach Auswertung des Vergleichsportals, dass ein Fünftel der Banken und Sparkassen hierzulande nur keine oder maximal ein Viertel Prozent Zinsen auf Tagesgeld bezahlen. Und das, obwohl die Leitzinsen bereits seit September vergangenen Jahres bei 4,5% liegen.
Mischa Erhardt berichtete, ja, und wenn es einen Ort gibt, wo man die Zinsentscheidung der EZB mit Argusaugen beobachtet und auf jedes Wort achtet, dann ist es die Börse. An der Börse hofft man schon lange auf eine Zinssenkung und die blieb jetzt aus. Stefan Wolf, was heißt das? Große Enttäuschung?
Wie immer liegen an den Finanzmärkten Freud und Leid eng beieinander. An den Devisenmärkten heißt es Hurra, die Zinsen bleiben noch ein bisschen oben. Das hat den Euro beflügelt. Um einen Viertelcent ist der nach oben gegangen auf $1,0895, zwischenzeitlich sogar über einen Stand von $1,09. Und am Aktienmarkt hieß es gut, es gibt eine Zinssenkung im Juni. Das gilt inzwischen als abgemacht. Der deutsche Aktienindex deshalb im Plus mit 0,8% bei 17.850 Punkten.
Ein Unternehmen steht heute an der Börse besonders im Fokus. Das ist die Lufthansa. Die Lufthansa hat ein äußerst erfolgreiches Geschäftsjahr hinter sich. Die Beschäftigten, die sind aber unzufrieden, kämpfen für mehr Geld. In Frankfurt geht gerade nichts mehr. Wie kommen diese beiden doch sehr unterschiedlichen Ereignisse, Topzahlen und Streik, an?
Die Topzahlen, dass Lufthansa den Gewinn verdoppelt hat, kommen überhaupt nicht an. Lufthansa-Aktien verlieren 2%, denn man befürchtet einen längeren Arbeitskampf, weil die Positionen sehr weit auseinander liegen. Die Gewerkschaft Verdi fordert für das Bodenpersonal 12,5% mehr Lohn und bei einem Jahr Laufzeit, während die Lufthansa 2 Jahre Laufzeit fordert, aber nur 10% mehr bietet. Und so rechnet man eben damit, dass sich der Tarifkonflikt noch weiter fortsetzen könnte, was natürlich die Lufthansa sehr viel Geld kosten könnte.
Herr Wolf, nicht nur die Europäische Zentralbank, auch die EU bewegt die Börsenkurse, vor allem die Kurse der großen amerikanischen Tech-Konzerne. Die EU hat heute den Digital Markets Act auf den Weg gebracht. Damit will sie Marktmacht von Amazon, Google, Meta und Apple beschränken und vor allem für mehr Offenheit sorgen. Was muss man sich darunter vorstellen?
dass die Systeme sich öffnen müssen, dass also zum Beispiel Android-Handys durchaus auch ein Apple-Betriebssystem erdulden müssen und umgekehrt. Das alles soll für mehr Transparenz und für weniger Marktmacht einzelner sorgen und sorgt entsprechend für Wirbel bei den Tech-Unternehmen.
Ja, und kaum in Kraft gibt es schon die erste Kraftprobe, nämlich zwischen Apple und den Machern des Online-Spiels Fortnite. Epic will auf Apple, aufs iPhone und Apple sagt nein.
Und die EU fordert Auskunft, ob das was bringt, ist offen. Apple argumentiert damit, dass Epic in früheren Zeiten gegen Vereinbarungen verstoßen habe und deshalb sperrt man sich.
Und dann fehlen noch Anleihen und Gold.
Am Rentenmarkt ist die Umlaufrendite um 4 Basispunkte auf 2,37% gesunken. Der Goldpreis beträgt momentan $2,153,95, sind $9,10 mehr als gestern.
Danke an Stefan Wolf und am Mikrofon verabschiedet sich Dorothee Holz. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.